Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die siebte Kunst. Ich bin Timo.
Und ich bin Jonas.
Und wir haben heute einen Gast dabei.
Den guten
Jean-Paul Boal.
Genau, war schon mal dabei in einer Folge.
Freut mich wieder hier zu sein.
Wir haben uns heute ein paar tolle Filme rausgesucht, die so aktuell im Kino laufen. Und werden die halt, so wie immer, ein bisschen bequatschen. Der erste ist Evil Does Not Exist. Kein Horrorfilm. Klingt zwar so, aber ist keiner. Dann Civil War. Ist auch nicht das Sequel von Marvel. Und im Vorfeld habe ich schon gesagt, Challengers auch, aber dazu habe ich keinen schlauen Witz parat. Vielleicht hat wer von euch einen.
Erschreckend wenig Yasuo da drin. Und Faker kommt auch nicht drin vor.
Okay. Hm? Ihr seht schon, wir sind in Stimmung. Ja.
Nein, ich habe die nicht verstanden, weil ich komme mit Ramos nur nach Silber rein. Weiter geht's nicht.
Ich muss, glaube ich, mal die Kopfhörer runter machen. Das verleiht dem Ganzen Professionalität, aber jetzt höre ich mich nochmal ganz anders damit. Vielleicht belasse ich es dabei.
Sieht aber gut aus.
Sieht gut aus, ja.
Ja, ich fühle mich zurückerinnert an meine krassen Gaming-Zeiten, wo man Minecraft gespielt hat, abgefilmt mit OBS und dann
schön.
OMFG Hello drüber gelegt hat, weil man kein Mikrofon hatte.
Gute Zeiten.
Ja.
Ja, man sieht, also alle, die zuschauen, sehen es eh. Wir probieren ein bisschen ein neues Setup aus, nachdem wir jetzt zu dritt sind mal wieder.
Ja, und das andere Bibliothekszimmer ist gerade nicht zur Verfügung.
Da genau.
Was passiert dort gerade?
Reinigung durchgeführt. Die Bücher müssen gereinigt werden.
Okay, ja, das macht Sinn.
Ja.
Buchwürmer und so.
Aha.
Das gibt es tatsächlich,
by the way. Ich weiß, ja. Haben wir ja drüben.
Ah, gerade. Ach so, ja, stimmt. Das, ja. Okay.
Apropos, ja, Dune 2 habe ich gehört.
Ja, man war gestern wieder.
Ja, war man war. Double Feature. In 4K und in 70 mm.
Ja. Nicht schlecht.
Beides auf einmal.
Muss man bald sich auch die siebte Kunst.
In 70 mm. In 4K. Ja, nicht, aber ist nicht eigentlich schön, so einen Podcast schauen im Gartenbaukino? Das wäre schon ziemlich scheiße, aber es wäre auch lustig.
Ja, also bei so 10.000 Abonnenten.
Bei 10.000 Abonnenten, ja genau.
Das ist so eine Privatvorstellung. Ja. Kann man ja mieten, das Gartenbaukino für Privatevents.
Ja, spannend. 700 Euro aufwärts wird das wahrscheinlich sein.
Ja, verlangen wir halt Eintritt.
Okay, kommt alle, zahlt.
Es gibt auch so Podcaster, die auf Tour gehen und Eintritt für ihre Shows verlangen und dann halt eine Podcast-Folge aufnehmen. Also.
Wir brauchen aber ein gutes Verkaufsargument. Also so siebte Kunst ist, glaube ich, nicht groß genug. Ihr müsst euch irgendwas ausdenken. Irgendwie einer von euch muss sich ausziehen oder irgendwas Spektakuläres. Ihr reitet einen echten Sandwurm.
Wir spielen Pink Flamingo auf der Bühne nach.
Oh ja. Nee, ich meine, wir haben ja auch, unser Versuch ist ja auch durch dich so ein bisschen auf die Welle des Fames mit aufzuspringen.
Das ist, ach, deshalb bin ich hier, okay.
Deswegen bist du hier. Aber man will dich ja auch nicht nur ausnutzen, deswegen kannst du vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, mal ein bisschen Werbung dafür zu machen, was da jetzt demnächst wieder kommt, hoffentlich.
Ach so, ah ja, so herum.
Diesmal verlinken wir dich diesmal, auch direkt.
Oh, das ist nett. Ja, ich arbeite gerade wieder auf meinem Kanal Hilarus an einem Video. Es wird um den berühmtesten österreichischen Künstler gehen und den wichtigsten meiner Meinung nach, Andreas Gabalier, ein Meister seines Handwerks, der in seinem Leben schon sehr viele komische Sachen gesagt hat. Und das kommt wahrscheinlich so im nächsten Monat. Freut euch, schaut gerne vorbei.
Schaut in die Videobeschreibung.
Ja, wahrscheinlich nicht, wenn das noch länger dauert, dann schaut in die Videobeschreibung von dann übernächsten Folge oder so.
Übernächste Folge, ist mir auch nicht.
Ja, aber in der Videobeschreibung wird ja zumindest der Kanal mal sein,
ja,
auf dem man dann das Video zwar noch nicht findet, aber gut.
Und das folgt uns mal auf Instagram.
Das sehen wir mal.
Folgt uns auf Instagram, da wird das dann auch einen Shoutout geben.
Bangarang.
So ist es.
So.
Okay. Das war schon ein fantastischer Anfang. Ich bin richtig gespannt und ich freue mich jetzt schon so richtig auf die Filme.
Ja, noch kurz, so wie geht's euch denn so? Was habt ihr so erlebt im letzten Monat? So filmisches.
Ach so.
Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte mal hier was Interessantes reinbringen und ich wollte euch fragen, was sind so eure Film-Hot-Takes des Monats.
Hot-Takes des Monats. Muss ich gleich mal auf Letterboxd schauen.
Boah.
Also, irgendetwas, was euch kommt zu einem Film, wo ihr euch denkt, das ist jetzt vielleicht nicht der Konsens. Ich habe mir zum Beispiel gestern bei Dune 2 wieder gedacht, ich finde, der Film wäre wesentlich besser, wenn alle Harkonnen von Vin Diesel gespielt werden. Und Veit Rauter jedes Mal, nachdem er jemanden absticht, Family sagt. Oh je, das hätte schon einen Mehrwert, aber abgesehen davon.
Mein Hot Take des Monats ist vielleicht, Guadagnino macht gute Werbung.
Ist auch fair irgendwo.
Mein Hot Take des Monats wäre Otto Walkes Figur in Otto der Film von Elhedi Ben Salem gespielt worden, dann wäre mancher Diskurs anders verlaufen.
Oder Elias Mbarek.
Okay, das ist sehr schön. Das ist, hätte sich Wolfgang und Schmidt das Video sparen können.
Ja, natürlich.
Gut.
Nein, im Kontext, bisschen rege Auseinandersetzung mit der neuen Frankfurter Schule gehabt. Ich. Mhm. Und im Zuge dessen hat man sich natürlich auch nochmal mit Otto Walkes auseinandergesetzt und Alfred Edel, die Hauschau, Robert Gernhardt und die ganzen Bernd, nee, nicht Bernd Eichinger, das sind jemand anders, aber damit auseinandergesetzt. Die Hauschau kann man sich auf YouTube auch angucken mit Alfred Edel.
Shoutout an die Hauschau.
Jawohl.
Hast du LOL auch gesehen?
Tatsächlich habe ich letztens mal einen Ausschnitt gesehen.
Da war ja Otto Walkes jetzt auch wieder dabei.
Ja, Otto Walkes ist ja das Hauptproblem an diesen Filmen, die ja teilweise ganz, ganz passabel geschrieben sind, aber er ist halt so chronisch unlustig. Das ist
Das ist ein wahrer Hot-Take.
Nee, mit Otto Walkes kann ich nichts anfangen.
Das erinnert mich an diesen schönen Moment mit Andreas Gabalier, um darauf zurückzukommen, wo sie ihm in einem Interview gefragt haben, wer ist witziger, deine Frau oder deine Mutter? Und er meinte Otto Walkes.
Ja, sehr schön.
Es zieht sich ein roter Faden.
Das ist ein roter Faden, ja.
Genau, den dröseln wir den jetzt ein bisschen auf.
Okay.
Und beginne mit dem eigentlichen Faden.
Ich muss hier irgendwas von meinem iPhone abgefallen, muss ich nur entsorgen.
Sehr gut. Hätten wir das geklärt.
Mhm. Evil Does Not Exist ist der erste Film, den wir uns rausgesucht haben.
Genau.
Ist auch ein Hot Take, dieser Titel.
Evil Does Not Exist. Mhm. Ja. Allein wie der Film nämlich schon startet. Mhm. Er zeigt die Letter von dem Evil Does Not Exist und er macht es aber nicht in der Reihenfolge, sondern es macht Evil Exists Das und dann kommt Not.
Mhm.
Stimmt.
Im ersten Moment denken sie sich, existiert doch das Böse? Und die Frage lässt der Film dann ja auch eigentlich offen.
Mhm. Zur Kontextualisierung, der Film ist jetzt gerade frisch rausgekommen, lief zwar schon auf der Biennale.
Richtig, lief auf der Biennale. Wikipedia sagt auch, er ist von 2023, aber halt ein japanischer Film, dadurch natürlich mal wieder verspätet in den westlichen Kinos eingetroffen.
Mhm.
Ist von Ryosuke Hamaguchi. Den kennt man vielleicht von Drive My Car. Damit hat er ja einen Oscar gewonnen, glaube ich. Okay, haben wir haben ihn alle nicht gesehen. Aber
niemand von uns hat ihn gesehen. Okay, super.
Aber wir haben ihn alle auf dem Schirm.
Gott sei Dank. Okay.
Und der andere Film, der auch noch ein bisschen bekannt ist von ihm, ist Wheel of Fortune and Fantasy. Dafür hat er irgendwie auch einiges abgeräumt anscheinend. Aber
auch nicht gesehen.
Auch nur im Zuge der Recherche da ein bisschen. Wer hat denn da sein Handy nicht abgedreht?
Hoppala!
Ach. Genau. Aha.
So, aus ist.
So.
Ja.
Mitspielen tut, ich glaube, für uns niemand Bekanntes. Ich glaube.
Naja, sehr schön. Nein, aber fair, ja.
Ja, Hitoshi Omika spielt die Hauptrolle von dem schrulligen.
Das ist der Allemann.
Ja, genau. Okay. Der Allrounder.
Der Allrounder.
Worum geht's in dem Film? Mag vielleicht einer von euch.
Das ist gerade wie in der Uni.
Ich gebe das immer gerne ab, deswegen.
Darf ich?
Ja, bitte. Ja.
Also es geht um unseren Protagonisten, der mit seiner Tochter eben in einem Dorf in der Nähe von Tokio wohnt. Und das ist ein relativ entspanntes Leben, so wird es dargestellt, eigentlich schon ein bisschen utopisch. Und dann passiert aber etwas, nämlich kommen ein paar Menschen aus Tokio und sagen, sie wollen einen Glamping-Platz dort in der Nähe errichten. Glamping, für die, die es nicht wissen, eine Mischung aus Glamour und Camping, oder? Glamorous?
Was, ja, was, ich glaube, das war
irgendwas. Glamouröses Camping, und damit kommen allerhand Probleme einher. In erster Linie das Abwasser, was da zur Last fällt und natürlich das schöne Wasser der Gegend ruiniert.
Richtig, weil das ist so ein sehr, sehr, sehr ländliches Dorf irgendwie. Und relativ nah an einer Quelle, einer Wasserquelle auch. Und dadurch halt katastrophal, wenn das irgendwie verschmutzt werden würde, weil das erwischt dann nicht nur das Dorf, sondern alle Städte und Dörfer, die an dieser Wasserquelle sind und abhängig davon sind.
Und es ist kein Ökopolit-Thriller, wie man vielleicht denken könnte im ersten Moment, sondern es ist eigentlich Slow Cinema. Und der Konflikt entfaltet sich so erst in der ersten Dreiviertelstunde, so langsam, so fast zwischen den Zeilen. Aber es ist ein Film, der sehr viel in Naturaufnahmen schwelgt, sich Zeit nimmt, auch das Ritual hochhält, also eben dieses sehr entschleunigte, sehr aber gleichzeitig sehr bedachte Einfüllen dieser Wasserkanister an der Quelle. Und das stößt auf der einen Seite dann eben auf diese Konzerninteressen, auf der anderen Seite der Chef selber ist ja auch komplett unverfügbar, ist über Zoom zugeschaltet, im Auto sitzend, und ist eigentlich abwesend.
Ja, muss man vielleicht nochmal jetzt für den Kontext, weil ich weiß nicht, erklären. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr viel vom Narrativ eigentlich, vom Film. Also es ist dann in der zweiten, am Anfang kriegen wir ja diese ganze, das Dorfleben mit. Und in der zweiten Hälfte, nachdem eben dieses Glamping-Projekt vorgestellt wird, folgen wir eigentlich den Akteuren, die dieses Projekt durchsetzen wollen, wie sie quasi versuchen, die Dorfbevölkerung so ein bisschen davon zu überzeugen, in erster Linie eben unseren Protagonisten, der mit seiner Tochter dort allein in einem Haus wohnt.
Genau, in filmischen Begriffen, den Executive Producern folgen wir.
Ja, exakt. Total.
Genau, und diese erste Hälfte, wo wir eigentlich noch nichts von diesem Glamping-Projekt wissen, ist doch relativ lang, glaube ich. Der Film geht 106 Minuten. Ich glaube, die erste halbe Stunde nimmt er sich Zeit, einfach nur diese Natur und die Menschen in dem Dorf vorzustellen und diese Idylle, und kommt dann auf mit...
Was ist jetzt los?
Thomas Bernhard, Holzfällen.
Es ging nur um das Wort Holzfällen.
Ja, also, richtig. Das Holzfällen wird auch sehr...
zelebriert.
Genau. Diese Nähe zur Natur wird zelebriert, würde ich fast sagen.
Ja, total.
Und das ist dann schon irgendwie ein Schlag in die Magengrube, wenn dann dieses Meeting ist mit diesem Konzern, die einfach auf jegliche Bedenken der Dorfbewohner im Prinzip scheißen, das überhaupt nicht mit einbeziehen. Und da gibt es dann diese eine Einstellung, die mir voll, oder diesen einen Schnitt, der mir voll im Gedächtnis geblieben ist, wo man dann nochmal den Wald und die Natur sieht und dann Hardcut zur urbanisierten, asphaltierten Großstadt Tokio. Das ist dann echt uff. So, genau das kann der Mensch. Diese Idylle und diese Schönheit irgendwie rücksichtslos zu stören. So, das macht dann der Film in dem Moment auf.
Aber, und da, das ist für mich die große Stärke des Films, es ist eben kein pseudospirituelles Gefühlsgedusel wie bei einem Wim Wenders Hot Take Nummer 15 heute.
Sehr schön.
Kein Hot Take Tree of Life.
Ja, Terrence Malick.
Dankeschön.
Das wäre auch so die Schiene. Und in diese Falle tappt er eben nicht.
Ja.
Sondern er, also er zeigt ja auch zum Beispiel die Zivilisation in diesem ländlichen Bereich als notwendig. Also sie haben da Häuser, sie haben Straßen und so weiter, sie haben Autos. Und es ist eben nicht einfach dieses, ja, Kapitalismus ist so furchtbar, wir sollten alle wieder mehr in den Wald gehen. Darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, einerseits eine Achtsamkeit zu entwickeln für das Gegebene, im Sinne natürlich auch eines, eines sich Bewusstwerdens, wo man ist, also auf einer, in welchem System man ist, also Ökosystem jetzt in dem Zusammenhang, und auch dann Konsum vielleicht in gewisser Weise. Also wenn hier wirklich jede Kelle Wasser, jedes 0,25 Wasserglas aus der Quelle selber abgeschöpft wird, dann entsteht da eine andere Bedeutsamkeit, als wenn das halt kubikliterweise aus den Wasserhähnen läuft. Und das finde ich das eine Besondere.
Einfach mal nicht Fast Food Mackey essen gehen und sich dabei das fünfte YouTube-Video am Tag reinziehen, sondern kochen, genießen und nur essen und ein bisschen...
Ja, totale Entschleunigung.
Richtig.
So startet der Film ja auch noch mit dieser fantastischen, unfassbar langsamen Einstiegssequenz, wo ich mir auch gedacht habe, das dauert ja wirklich locker 4 Minuten, wo wir wirklich nur diesen Wald sehen, nur diese Äste. Was wirklich, dass ich am Anfang wirklich, also ich habe mich schon, also der hat sich wirklich solche Zeit genommen, dass und ich mich gefragt habe, ja, die Musik ist ja fantastisch, aber wirklich die Entschleunigung ist, glaube ich, das große Thema. Ich finde es besonders spannend eben auch zu dieser Konsumfrage, oder ich dachte, jetzt habe ich dich unterbrochen, nein, wollte noch was sagen, aber Konsumfrage, dass auch eben einer dieser Executive Producer, wie du sie genannt hast, dann eben umsteigen möchte, aus diesem eigentlich unglücklich ist, in diesem neoliberalen Konzernleben, und dann ins Dorf gehen möchte und dort eben in diesem Glampingplatz auch arbeiten möchte und eigentlich sich integrieren möchte. Und der Film handelt dann ja auch davon, wie diese Integration nicht gelingt bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Das ist der eine große Punkt. Und der andere ist ja dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu schnell vorweggreife.
Das Ende.
Das Ende. Mhm. So, für mich war eigentlich ein Ende schon sehr gut vorstellbar in dem Moment, wo dann die beiden Executive Producer von dieser Casting-Firma ihm helfen, da das Wasser zu holen. Und dann tragen sie das Wasser hoch und die Kamera bleibt auch sicher wieder 2 Minuten auf ihr, die sie diesen einen Kanister da hochträgt und den immer wieder abstellen muss und umgreifen muss und so weiter. Und dann zweimal kommen die beiden Männer an ihr vorbei und das wäre für mich schon ein ganz großartiges Schlussbild gewesen, weil es eben die Mühe zeigt, diese Achtsamkeit irgendwie vermittelt. Und also als Bild für sich dieses das Wasser den Berg hochtragen. So eine Art pragmatisches Pendant zum Schiff in Fitzcarraldo. Und dann geht der Film aber weiter.
Ja, aber wäre auch schade, wenn er da endet, oder? Dann wäre ja der Konflikt eigentlich komplett offen.
Ja. Genau, er wäre offen, aber was klärt sich denn jetzt? Also es gibt die Tochter. Das,
wie die Tochter von dem Holzfäller, von dem Allrounder.
Von dem Allrounder, ja.
Das war jetzt kompliziert formuliert. Die Tochter von dem Holzfäller, ja.
Die Tochter des Holzfällers.
Des Allrounders. Ein Beistrich dazwischen.
Die verschwindet.
Die verschwindet, genau.
Im Walde. Und es ist noch seine Schuld, das finde ich ja auch so spannend. Denn er sollte sie von der Schule abholen, hat er aber wieder verschissen, weil er auf alles drauf vergisst.
Genau.
Also sie ist schon unterwegs nach Hause und geht aber auf diesem Weg scheinbar verloren.
Aber das passiert ja öfter und bis zu dem Moment hat er sie ja immer wieder gefunden. Es ist so ein bisschen die Unruhe, die durch die Stadt da reinkommt, führt dann dazu, dass dieses Gleichgewicht in diesem Dorf dann doch irgendwie nicht mehr passt.
Ja.
Und sie geht verloren. Sie machen die ganze Stadt macht eine riesige Suchaktion auf eigentlich. Und dann finden sie sie da in der Natur auf so einem Feld mit einem angeschossenen Hirsch. Oder Eber, irgendwie so.
Reh.
Reh. Großes Tier mit 2 Hörnern.
Elch.
Ist es ein Elch?
Nein, es ist eine wahrscheinlich Kuh. Eine Hirschkuh.
Hirschkuh.
Eine räudige Hirsch. Ja, wie heißt das so? Läufig?
Räudige. Gottes Willen.
Eine läufige.
Läufige.
Es ist ein Hund.
Es ist ein weitwundes Wildtier.
Genau, und das wurde auch schon thematisiert in dem Film kurz, dass diese Rehe eigentlich nicht harmful sind, weil die eben mehr Angst vor den Menschen haben als umgekehrt.
Ja.
und denen eigentlich ausweichen, außer sie sind eben so sehr in die Ecke getrieben, dass ihnen keine andere Wahl mehr bleibt. Und das angeschossene Reh, dem bleibt natürlich keine andere Wahl mehr.
Ja, wird sogar so explizit gesagt, genau.
Ja. Mhm.
Wenn sie angeschossen sind, dann können sie gefährlich werden.
Genau.
Und es gibt dieses Close-up auch von der Wunde. Und das ist ja auch ganz merkwürdig inszeniert oder beachtlich inszeniert, weil man sieht erst dieses Kind da stehen. Und ich weiß nicht, das ist generell so ein Phänomen, was ich bei asiatischen Filmen oft habe, dass ich denen nicht vertraue, dass ich Angst kriege in solchen Momenten.
Von den Kindern.
Bei Parasite hatte ich auch Angst, weil Parasite hat ja ganz viele Enden. Da kommt ja immer Schluss und dann kommt nochmal was. Und ich dachte, jetzt kommt der Moment, wo es zu viel wird, wo
der
sie den Bogen überspannen.
Effekt.
Ja, und
der Oldboy-Effekt.
Aha. Naja, anderes Thema. Aber,
ja, aber auch da ist ja Plot-Twist nach Plot-Twist.
Ja, voll, genau. Und ich finde, hier hatte ich jetzt Angst, dass sie den hier bringen, irgendwie sie streichelt dieses Reh und es ist die Versöhnung von Mensch und Natur und so weiter. Und dann gibt es aber diesen plötzlichen Wechsel, dann stürzt sich der Allrounder auf den Executive Producer und wirkt ihn sehr wirkungsvoll zu Boden.
Zu Tode fast,
also er wird nochmal aufstehen und dann aber wieder hinfallen, also das ist auch unklar. Und dann sind die Tiere auch nicht mehr da, nur noch das Mädchen liegt da und es ist klar, was passiert ist. Also in dem, es ist so eine Art...
Weil das ja eine Rückblende und eine Metapher gleichzeitig ist.
Den Rückblenden-Aspekt verstehe ich nicht ganz.
Sie sehen nicht das Reh und die Tochter, das ist davor passiert. Weil danach ist auch das tote Reh nicht mehr da und die Tochter ist auch nicht mehr da, sondern er wirkt den Executive Producer zu Tode und geht dann in den Wald. Und die zwei fehlen komplett.
Stimmt, ja. Aber es gibt auch noch eine Einstellung, wo wir die Tochter dann auf dieser Wiese liegen.
Richtig,
sehen.
Aber
wir sehen
die Tiere nicht.
Das sind
ja,
die genau.
Aber ich dachte deshalb, genau, habe ich es nur so gelesen, also ich hatte es so gelesen, dass sie... Dass das Dreh eben eine Metapher ist und er wirkt diesen blöden Executive Producer zu Boden, hebt seine Tochter auf und geht dann mit ihr in den Wald. So hatte ich es in Erinnerung. Aber ich kann mich auch total irren gerade.
Nein? Ich glaube nicht. Aber das, was... Na, weil sonst wäre die Tochter ja auch irgendwie nicht verletzt. Wo ist das Reh hin?
Ja, das Reh existiert nicht.
Ja, das ist nämlich... Genau, das ist die Metapher-Ebene noch dazu. Dass einerseits das und dass ja der Executive Producer die Tochter ist. Und der Allrounder, das Reh.
Was? Also den Aspekt habe ich so...
Naja, das Reh ist die Natur und die Tochter ist...
Der
Mensch.
Der naive Mensch.
Der naive Mensch, der nichts Böses will, aber das Reh fühlt sich so sehr bedroht und in die Ecke getrieben, dass es ausholt.
Okay, wow. Ja.
Und das ist genau das, was... Der Beschützer des Dorfes, der Allrounder, Holzfäller, Dude, whatever, Main Character, halt auch tut. Er sieht immer noch die Gefahr für das Dorf.
Das ist spannend, weil ich habe das noch gar nicht so betrachtet. Ich dachte die ganze Zeit, also ich habe schon das Reh als dieses Dorf gelesen, aber ich dachte, ich habe das in einem ganz marxistischen Sinne gelesen, das ist irgendwie das verletzte Tier und jetzt, wenn es in die Ecke gedrängt ist, dann bricht das Proletariat zu Höchstleistungen auf und die Revolution kommt und schlägt die Großkonzerne wieder in Form des Kindes. Aber spannend, dass es auch auf so einer ganz individuellen Ebene eigentlich funktioniert. Total. Ja, das ist eigentlich der Allrounder gegen den Executive Producer. Man könnte eine Wrestling-Runde dazu machen.
Ja. Aber auch eben eher noch als Metapher zwischen Natur und Urbanismus.
Urbanismus, ja, genau. Aber eben, das finde ich so spannend, diesen naiven Aspekt, also, auch an diesen Stadtmenschen, dass die ja nicht irgendwie da mit einer Boshaftigkeit herangehen, sondern mit einer gewissen Dummheit.
Naivität,
ja. Eine gut gemeinte, ja. Ein Unwissen.
Nein, aber wir sehen da ja auch, dass wir jetzt so lange brauchen, um das irgendwie mit unsere unterschiedlichen Sinneseindrücke von diesem Schluss da irgendwie uns gegenseitig zu vermitteln, dass das auf jeden Fall sehr bemerkenswert inszeniert ist und dass es auch mit dem Film davor eigentlich in irgendeiner Form bricht, weil wir haben dieses Slow Cinema, wir haben diese langen statischen Einstellungen und dann haben wir dagegen Ende plötzlich nochmal so eine Art Thriller-Plot aufploppen,
ja.
der auftaucht halt. Und dann endet es eben damit, dass wir dann nochmal diese, also in Inclusio, wir sehen ja wieder diese Aufnahme von den Bäumen von unten, so eine Art POV eines aufschauenden Menschen.
Wie am Anfang.
Genau, und nur eben halt bei Nacht.
Bei Nacht und diesmal mit Atem und Laufen.
Stimmt.
Was man am Anfang noch nicht so hört, da hat man nur die Fußstapfen.
Genau.
Ja, so viel zum Inhaltlichen von dem Film, aber man muss ja auch sagen, also wir haben sie kurz erwähnt, die Aufnahmen sind fantastisch. Also der sieht auch richtig gut aus. Und ist im Gegensatz zu seinem Vorgängerfilm genauso lang, wie er sein soll. Also ich weiß nicht, ob der andere Film nicht auch genauso lang, also genau die richtige Länge hat, aber der Drive My Car ist ja doch 3 Stunden lang.
Oh wow, okay.
Und Evil Does Not Exist halt hat eine sehr angenehme Länge, finde ich.
Überhaupt, die meisten Filme, die wir heute besprechen wollen, haben sehr angenehme Längen.
Das stimmt.
Bis auf Challengers.
Ja, wobei auch der hat noch eine gute Länge.
Finde ich auch.
Es ist schon an den 2 Stunden, aber...
Nein, aber das ist mir wieder aufgefallen, als ich gesehen habe, Evil Does Not Exist und Civil War gehen beide nur 1:40. Dachte ich, ist man ja draußen, bevor man drin ist. Das ist so diese Konditionierung auf lange Zeit.
Sehr schön.
Okay. Okay.
Naja. Ja. Das ist... Entschuldigung, das ist... So habe ich mir einen Podcast mit 3 Männern in einem Raum vorgestellt.
Wir sparen uns das Helge Schneider-Zitat an der Stelle.
Gibt es auch ein schönes Lied, nicht?
Oh Mann, 3 Männer in einem Raum?
Nein, aber irgendwie so...
Das würde ich gerne legst es wirklich drauf an, ja.
Ich war...
Weißt du überhaupt, worauf wir rekurrieren?
Nein.
Gut.
Das ist gut.
Okay.
00 Schneiderjagd auf Neil Baxter.
Ja, habe ich auch noch immer nicht gesehen. Schande über mich, ich weiß.
War eine der ersten Stammtischfolgen, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, stimmt.
Warum nicht, Timo? Was ist? Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich gehe gleich.
Ja, okay, wird nachgeholt bis zur nächsten Folge. Alles schön. Gut. Okay, aber Evil Does Not Exist.
Ja.
Also ich meine,
worum geht's in dem Film?
Bitte, aber die Bilder, die sind doch fantastisch, oder?
Ja, richtig. Ja, okay.
Das war's eigentlich.
Das ist jetzt, habe ich dir. Ich wollte den Ball zuspeisen. Ja. Weil du so begeistert bist von den Aufnahmen und zu Recht, finde ich.
Ja, schon. Also der ist einfach auch ein Eye-Candy, der Film.
Mhm. Virtuosität ist ja auch Einfachheit. Also man denkt sich so, ja, es sind halt diese Aufnahmen. So, es ist subtil, das will ich damit sagen.
Voll, es spielt sich auch ganz viel mit so kleinen Motiven die ganze Zeit irgendwie. Also nicht so über den gesamten Film gestreckt, aber auch so dieses, wo sie dann das Mädel schon beim zweiten Mal suchen oder so, weil sie suchen sie ja öfter.
Ah, ja.
Wo sie dann zu dem Teich gehen.
Oh, ja.
Und dann ist da dieser abgeknickte Ast mit Blut und man checkt nicht sofort, dass das von der Frau ist.
Von der anderen, von Executive Producerin.
Genau, von der einen Executive Producerin, Alter. sondern man glaubt im ersten Moment, oh nein, da ist jetzt irgendwas mit dem Mädel. Und dann gehen sie da zu dem Teich hin und man denkt sich schon so, scheiße.
Und die Sonne geht unter und da ist ein Loch im Wasser und die Kamera bleibt da 1 Minute drauf und man denkt sich so.
Und dann kommt wieder der Allrounder her und sagt so, ja nein, da war sie nicht. Und so, was?
Ja.
Und dann kommt erst die Executive Producerin an und sagt, ah scheiße, ich habe mich da verletzt. Und das ist, also da spielt er sich auch so richtig, richtig schön mit der Filmästhetik.
Total.
Ja. Okay, gut, passt.
Hex.
Wir können schon weitergehen.
Sehr gut.
Ja gut, dann...
Ist auf jeden Fall eine warme Empfehlung, glaube ich, einhellig von allen
ja.
hier anwesenden Herren.
Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, finde ich. Vor allem, wenn man jetzt kein ja, einfach ein bisschen Gemäßigkeit. Aber ich finde, wenn man sich dran, man muss sich wirklich drauf einlassen. Ja. Kein Film, den man sich irgendwie anschaut, nachdem man irgendwie besoffen einen Club Mate getrunken hat.
Ja.
Auf dem Heimweg.
Ja. So wie du? Oder?
Das
ist klar.
Das passiert dem Besten. Kennst du das?
Ja, klar.
Ist das eigentlich Mate, Dai?
Das ist kein Mate, das ist ein Salbei-Tee, weil ich bin noch ein bisschen krank, leider.
Sind da Champignons drin?
Champignons?
Das sind,
oder ist es Ingwer?
Das ist Ingwer tatsächlich, aber Philipp von Gönitzer zuliebe werde ich behaupten, es sind Shrooms. Okay.
Das legst du jetzt in jeder Folge drauf an, dass du Philipp von Gönitzer erwähnst, in der Hoffnung, dass er dann wieder einen Shoutout über Instagram an dich startet.
Exakt.
Na gut, Philipp.
So lange, bis er mich heiratet.
Philipp, ja, Jonas, wir verlassen uns auf dich.
Sicher dir mal die Rechte für diese Liebesgeschichte.
Oh ja.
Das wird der große Film.
Das wird der große Film.
Okay,
dann Philipp von Gönitzer und Jean-Paul Bohl.
Sehr gut. Das klingt dann, ja.
Eine Liebesgeschichte.
Ja, kommen wir zur.
Film,
ja,
oder?
Kommen wir zum Versuch, Alex Garlands Civil War, den Begriff Civil War neu zu besetzen. Mhm. Und zwar nicht mehr mit, wie schon angedeutet, Marvel.
Wir reclaimen den Bürgerkrieg.
Wir reclaimen den Bürgerkrieg. Sehr gut.
Ja.
Ja, Jean-Paul, worum geht's denn in dem Film?
Also, Spider-Man ist ja eigentlich hauptberuflich Fotograf gewesen für den Daily Bugle. Und in diesem Film geht's dann darum, dass in den USA der Bürgerkrieg ausartet und Peter Parker merkt, dass er als Spider-Man da gar nichts mehr machen kann und jetzt lieber wieder Fotos knipst.
Aber er ist ja eine Frau. Er ist ja Kirsten Dunst.
Genau.
Dann
es ist Spider-Man.
Und statt den Krieg zu führen, ja, macht genau. Er nur noch Fotos davon.
Das ist das Sequel. Ja, exakt. Es ist vielleicht so ein Paralleluniversum-Sequel von Madame Web. Wo Madame Web Peter Parker ist. Aber halt, es ist sehr kompliziert.
Genau. Und fühlt sich nach Zombieland an.
Ja, gar nicht mal. Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Also überhaupt, diese ganzen Apokalypsen-Filme halt.
Roadmovie-Apokalypse, ja.
Ja, richtig.
Ich habe ihn ja tatsächlich nicht gesehen. Also ich habe gerade, ich habe gelogen.
Ja, aber es hat ganz gut gepasst.
Okay, deshalb könnt ihr mir zumindest kurz zusammenfassen, was eigentlich passiert.
Also es geht um Kirsten Dunst. Wenn ich jetzt herausfinden würde, wie die dann heißt. Lee Smith, die eine renommierte Kriegsjournalistin ist. Kriegsfotografin eigentlich. Und in Amerika ist der Bürgerkrieg ausgebrochen und sie zieht durch Amerika, um Fotos vom Krieg zu machen. Mit ihrem Journalistenfreund Joel, gespielt von Wagner Moura. Und die zwei machen einen Roadtrip von New York nach Washington, weil sie noch bevor eine von den Parteien von dem Bürgerkrieg das Kapitol erobert und den Präsidenten umbringt, wollen sie noch schnell dorthin, um das letzte Interview mit ihm zu führen und so richtig abzucashen. Dabei gabeln sie Stephen McKinley Henderson auf.
Den wir aus Dune kennen.
Den wir aus Dune kennen, richtig. Was? Wen spielt er in Dune?
Der ist einer von den Atreiden.
Ach doch, richtig. Ja, er ist der Mentat. Er ist Tufir Hawat.
Oh, er ist der Arzt, richtig?
Nein.
Er ist
der Arzt ist okay, das.
Ah, er ist der Rechenmaschine.
Die Rechenmaschine,
okay.
Richtig.
Passt.
Die Rechenmaschine. Das ist der mit dem wo die Augen nach hinten gehen.
Total, ja.
Der so die Hitlerbart auf der Unterlippe hat.
Den tätowierten Goatee.
Der tätowierte Goatee, stark.
Richtig, genau. Und Kylie Spaney, keine Ahnung, spielt Jesse Cullen.
Ein aufstrebendes Jungtalent.
Genau, die will auch Kriegsfotografin werden, richtig. Und
sie verehrt Kirsten Dunst so ein bisschen und so entsteht diese Gruppe und die machen sich dann eben auf 9000 Meilen von New York nach, nee, andersrum.
Von New York nach Washington.
Von New York nach Washington. Unterwegs begegnen sie dem im Abspann nicht gecrediteten Jesse Plemons.
Ne? Ja.
Der aus irgendeinem Grund nicht vorkommt im Abspann.
In den Credits. Weiß ich nicht. Er spielt einen, also Wikipedia sagt er jetzt, Jesse Plemons as a racist ultra-rationalist militant.
Interessant.
Verstehe ich, dass man da irgendwie vielleicht nicht gecredited werden
möchte. Also er knallt halt Asiaten ab.
So, okay. Richtig. Okay, und es hat dann eigentlich diesen Road-Movie-Charakter Richtung Zombieland, wo ihr schon gesagt habt, wo man allerhand furchtbaren Gestalten oder vielleicht auch sympathischen Gestalten.
Richtung Zombieland, es hat auch wieder was von der Mad Max-Ästhetik.
Children of Man musste ich auch dran denken.
Children of Man, ja, richtig. Es gibt einige Filmzitate doch tatsächlich auch.
Mhm. Und wie ist die Stimmung im Allgemeinen? Also eher Children of Man und Zombieland sind halt schon zwei sehr verschiedene.
Eher Children of Man.
Okay. Es ist schon ein ernster Film, ja.
Es ist ein sehr ernster Film, aber er ist, ich finde, trotzdem auch sehr entspannt.
Okay.
Er ist nicht es. Typisch für Garland, eher langsam, auch wenn der Trailer was ganz was anderes suggeriert. Bis aufs Ende, das ist dann hektisch. Aber das ist.
Da fährt er auch mal schön richtig so. Also da
hat zeigt er, dass er Action kann, ja.
Also das ist wirklich beachtlich.
Aber vom Vibe her auch irgendwie so Fallout. Ich weiß, wer das gespielt hat oder gesehen hat, die Serie. Ja,
gespielt. New Vegas ist ein fantastisches Spiel. Aber. Das muss man sagen, sobald Fallout genannt wird.
The Last of Us ist auch sowas, was irgendwie da als atmosphärisches Vorbild für mich irgendwie reinpasst. Also irgendwie diese ganzen, ja, doch so Apokalypsen-Dinger.
Oder die Menschheit The Stand ist von Stephen King.
Richtig. Aber eben nicht auf Action, sondern auf dieses, wie sieht der Alltag aus? Der beschissene Alltag.
Aber was den Film jetzt unterscheidet oder interessant macht, ist ja dieser ethische Diskurs, der sich um die Kriegsfotografie rankt. Also man sieht dann, wie sie sich in die Szenarien reinbegeben, sie fotografieren. Um das vorwegzunehmen, der Film endet tatsächlich damit, dass der Präsident erschossen wird. Und der Abspann läuft dann über dieses Bild, wie die Söldner den toten Präsidenten da haben und also. Die Leiche und den hier machen. Also dahingehend vielleicht in den USA schon provokantes Potenzial hat. Und davor aber eben diese ethische Dimension so ein bisschen auslotet, der Kriegsfotografie. Inwieweit kann man unbeteiligt Gräuel dokumentieren? Es gibt diese eine Stelle, wo Kirsten Dunst sagt, wir stellen keine Fragen, wir schauen uns die Momente an, damit andere danach sich dann diese Fragen stellen können.
Genau, das sagt sie nach einer Szene, wo die zwei, wo sie zu viert tanken wollen bei einer Tankstelle und da sind halt bewaffnete Leute und das ist dann jedes Mal schon natürlich sehr angespannt. So, zu wem gehörst du und whatever. Und sie dürfen dann da tanken und das junge Mädel wird von einem von den Typen mitgenommen, weil der was zeigen will. Und zwar ist dort so eine Waschstraße, wo sie zwei Leute gefoltert, aufgeschlitzt haben und da hängen, aber die leben noch. Und sie ist komplett perplex und packt das überhaupt nicht. Und dann kommt Kirsten Dunst und sagt, ja, stell dich mal hin, wir machen jetzt ein Foto. Und dann gehen sie auch, weil mehr machen sie nicht. Sie greifen weder ein, sie dokumentieren nur. Und das ist schon radikal teilweise. Also das ist auch dann hart. Da ist er, finde ich,
schonungslos. Und deswegen wird es auch der Film trotzdem, obwohl du ihn nicht gesehen hast, vielleicht ganz interessant. Ich weiß nicht, inwieweit man das Fass jetzt wirklich aufmachen will, aber man könnte zumindest mal als Arbeitsthese unterstellen, dass Alex Garland in Civil War ähnlich vorgeht wie Haneke in Funny Games. Also so eine Art erhobener Zeigefinger mit Hinblick auf Gewaltdarstellung, mit Hinblick auf Sensationslust und auch nicht so eine wirkliche Erfüllung, weil es ist, am Schluss wird Kirsten Dunst dann auch bei dem Versuch, also die Junge wird dann auch immer waghalsiger und stürzt sich da ins Geschehen rein und Kirsten Dunst merkt dann, okay, das wird nichts und springt dann rein und opfert sich für sie. Und dann ist die Frage, ja, was hat's gebracht? Also was haben wir am Schluss, dieses Bild von der Leiche des Präsidenten?
Naja, vor allem die Szene ist ja besonders radikal, weil da stimmen sie gerade das Weiße Haus. Und das junge Mädel stellt sich in den Gang, um ein Foto davon zu machen, wie der gerade rauskommt, wie der gegnerische Soldat gerade rauskommt und schießen möchte. Und schießt halt auf sie und Kirsten Dunst wirft sich vor, sie wird getroffen. Sie fällt auf den, das junge Mädel fällt auf den Boden und macht Fotos davon, wie Kirsten Dunst da erschossen wird und runterfällt.
Neben sie fällt, ja.
Und der Journalist, der beste Freund von Kirsten Dunst eigentlich ist, und das junge Mädel, sie ist kurz perplex. Und dann stehen sie auf, schauen sie nicht einmal an und gehen weiter ins Oval Office, um zum Präsidenten zu kommen. Und es wird kein Gedanke mehr an Kirsten Dunst verloren.
Ja.
Also so nichts. Sie wird einfach liegen gelassen. Fotos wurden gemacht, passt schon und weiter.
Also totaler Zynismus. Das ist ja auch ein bisschen was Jordan Peele mit Up hieß er?
Us.
Us, nein, nicht Us. Nope. So.
Nope.
Nope. Nope.
Up. Das war was anderes. Nein. Nope.
Die Synthese.
Genau. Up war Adam McKay, oder?
Das
der,
weiß ich
der Weiß gemacht hat und Big Short.
Ich dachte jetzt an den Pixar-Animationsfilm.
Ach so. Ich war bei Don't Look Up, Entschuldigung.
Ja, stimmt. Ja, aber ich meine, Nope hat sich ja genau auch mit diesem Spektakelcharakter auseinandergesetzt. Eben,
ja, diese, aber weniger radikal.
Weniger radikal.
Viel weniger radikal. Und ich finde trotzdem, das ist halt immer irgendwie, also ich bin ein großer Fan von Garland.
Mhm. Mhm.
Aber er hat halt irgendwie immer auch Schwächen. Ich finde, er hätte zum Beispiel noch radikaler sein können in dem Film.
In der Drastik?
In der Drastik, beziehungsweise vor allem auch in der Polarisierung. Es geht ihm natürlich vor allem um diese Mediengeilheit. Aber das, was auch ein bisschen angedeutet drin steckt, ist vor allem die Situation in Amerika mit dem massiven Rechtsrutsch, der impliziert ja irgendwie so zu dem Bürgerkrieg führt, aber das wird nicht so ganz klar ausgeführt. Und
ich sehe, was du meinst.
Also da hält es sich ein bisschen zurück, glaube ich. Ich meine, es ist auch nicht das, worauf er sich konzentrieren wollte, glaube ich. Aber da wäre noch mehr Pulver drin gewesen in dem Fass.
Du meinst jetzt also, dass der ganze Kulturindustrieapparat, also das ist ja auch, was Adorno schreibt, über der Voyeurismus, der ja eigentlich sich mit den niedrigsten Trieben des Menschen auseinandersetzt und den Menschen damit eigentlich verblödet und ihm Anfälle zum Faschismus macht, dass man das eigentlich mehr hätte thematisieren können. Nicht nur die Aufnahme, sondern auch die Weiterverbreitung und dann der Konsum.
Oder, ja.
Oder einfach.
Na, vor allem die politische Dimension von dem Ganzen.
Die er bewusst ausblendet, meines Erachtens nach.
Bewusst ausblendet, richtig.
Also wir bleiben immer bei den Reportern und es ist nicht klar, ist der Präsident jetzt der Gute, der Böse? Also es ist eine Welt jenseits von Gut und Böse. Und ich verstehe schon, was du meinst. So, es gibt diese Skizzen mit Jesse Plemons da, diesen neurechten Ultra, genau. Aber abgesehen...
Da bleibt er dann so sehr vage, dass sich das ein bisschen so... Da ist das Verständnis, was in dem Bürgerkrieg genau passiert, zu wenig da fast.
Aber ich finde das in dem Fall gar nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Weil wenn man dann diese politische Dimension wieder reinbringt, dann geht dieser Aspekt dieses neutralen Zynismus verloren, den die dabei haben. Und es ist ja auch die Schönheit der Gewalt, die hier, finde ich, großartig pointiert wird. Es gibt immer wieder diese Szenen, in denen die Fotografen oder Fotografinnen in dem Fall ihre Fotos machen und dann sieht man die mitten in die Szene reingeschnitten. Also sie rennt da rein, macht Foto und man sieht das.
Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Und das sind
Stills kurz.
Ja. Das sind Stills und das sind großartige Bilder teilweise.
Das sind wahnsinnige Bilder.
Wirklich schöne Bilder und das Absurde ist, dass alles gestellt ist hier, aber dadurch, dass man diesen diegetischen Kontext hat, diese Bilder eine andere Wirkung entfalten und man da, finde ich, schon ins Nachdenken kommt über Kontext, Rezeptionsmodus einfach und so weiter und eben vielleicht auch die Frage, inwieweit Gewalt Schönheit innewohnen kann. Ich meine, wir kennen ja alle diese berühmten Gewaltdarstellungen, diese dokumentarischen, ob das jetzt die 1000 Stiche bei Georges Bataille sind, diese chinesische Folter, oder im Vietnamkrieg dieses eine nackte Kind, was da über die Straße rennt. So,
ja, ja.
Genau. Das sind ja Bilder, die man kennt und die so im kollektiven Gedächtnis eingeschrieben sind, und sich dann zu fragen, wie sind die entstanden und so weiter. Ne? Also
Wer ist auf dieser Straße gestanden und hat den Auslöser geknipst?
Ja, und vor allen Dingen, was hat er danach und davor gemacht? Oder inwieweit kann man dann was machen? Also
Sie fotografieren ja auch ab und zu ganz absichtlich einfach nur, statt zu helfen, obwohl vielleicht doch noch etwas Hilfe möglich gewesen wäre.
Mhm.
Und das einfach nur das menschliche Leid zu mindern, ohne da jetzt eben irgendeine Partei zu beziehen oder so, sondern die halten sich so krass raus, das ist...
Ja, das finde ich zum Beispiel spannend. Da gibt es aber zum Beispiel auch wieder das Argument, nicht, dass das jetzt meine Meinung wäre, dass je nachdem, was deine politische... Aber das, was ich spannend finde, ist eben, dass sie apolitisch sind. Weil wenn sie sich gegen zum Beispiel den gesamten Krieg wehren könnten, dann könntest du dieses Argument bringen, theoretisch, ja, wir mischen uns nicht ein, weil wir das volle Leid zeigen wollen, so wie es wirklich ist.
Ja, wobei die Frage... Man könnte
natürlich danach eingreifen.
Die Frage ist ja, diese Diskrepanz, die sich da auftut, dass sie eigentlich das Leid und das Negative und das, was am Krieg schlecht ist, festhalten, und sie den Krieg aber ja genauso wollen und brauchen, weil es ist deren Job, sie leben davon. Ja. Die wollen geile Aufnahmen, die wollen Aufnahmen, in denen man Leid und Schmerz und den Krieg sieht.
Ja, das ist ja diese Dimension, wo der Film dann auch so ein bisschen an Mann beißt Hund erinnert.
Ah.
Wo es ja auch diese Szenen gibt, wo es dann heißt, ja, kannst du nicht mal mithelfen, dass das besser aussieht und so weiter, wo dann auch das Kamerateam ganz explizit bei den Morden mithilft irgendwann oder an der Vergewaltigung teilnimmt in der Mitte. Diese Komponente, die wird auch nochmal differenziert, indem sie dann durch eine amerikanische Kleinstadt fahren, in der nichts passiert zu sein scheint. Mhm. Also sieht aus wie immer, Leute gehen über die Straße, die Geschäfte haben offen, und sie gehen dann da rein und fragen ganz irritiert, ja, was ist denn hier los, haben sie nicht mitgekriegt, dass Bürgerkrieg ist? Und ich so, doch, aber wir halten uns raus. Und dann sind sie ganz, ganz irritiert irgendwie darüber, wie können die sich denn raushalten. Also vielleicht auch so eine eigene Doppelmoral, aber natürlich auch die Frage, diese Frage des Individuums gegenüber der Gesellschaft, die sich stellt. Also einerseits, welche Verantwortung habe ich gegenüber meinem Staat, mit meinem Leben irgendwie, mit meinem Leben einzusetzen. Also wieso sollte ich für irgendwelche Hanseln, mit denen ich in einem wirtschaftlichen Verhältnis stehe, ich zahle Steuern, sie gewährleisten mir Sicherheit, dies, das und so weiter, warum soll ich, weil da irgendwelche geopolitischen Entscheidungen getroffen werden, jetzt für die in den Krieg ziehen? So, welche Verantwortung habe ich gegenüber meinem Staat, gegenüber meiner Gesellschaft? Und auf der anderen Seite, wenn alle Menschen sich sozusagen entziehen, wo sind wir dann? Also das sind so diese Extreme vielleicht.
Ich weiß ja leider nicht mal genau, welche Parteien da gegeneinander kämpfen innerhalb dieses
Films. Nein, die spielen auch keine Rolle, aber weil es eben keine Rolle spielt, ist es, finde ich, eine ganz gute Reflexion über diese Frage, Verhältnis von Individuum zur Gesellschaft im Kriegsfall zum Beispiel. Genau.
Man weiß nur, es gibt zwei Parteien, aber man weiß nichts über deren politische Einstellung tatsächlich.
Das wird
auch
gar nicht.
Also auch Jesse Plemons spielt zwar irgendwie einen Radikalen, der, wo noch am ehesten klar wird, dass der so
alt-right,
ja, eher so rechts konservativ sein soll. Wobei da dann auch die Frage ist, wie sich das halt bis in den Krieg rein politisch entwickelt hat und was der da jetzt genau für Einstellungen vertritt. Mhm. Er ist auf jeden Fall für Amerika und gegens Ausland. Nur ist halt die Frage, in einem Bürgerkrieg irgendwie sind ja doch alle dann fürs Land, aber halt für das Land, das sie in ihrer eigenen Vorstellung haben wollen. Da ist dann so, also da bleibt er tatsächlich sehr unklar, der Film. Mhm. Dadurch drehen sich die Fragen doch sehr gut auf.
Aber das finde ich, das kann Alex Garland ja fantastisch. Also ich finde Annihilation auch so einen fantastischen Film, genau deshalb, weil er eigentlich einen Diskurs aufmacht, anstatt ein relativ klares Statement zu setzen. Und Ex Machina ist es ja genauso.
Ja, in Man ist es auch so.
Ja.
Deswegen finde ich ja, seine Filme kommen ja immer so durchschnittlich gut an.
Mhm.
Aber wenn man sich so Meinungen und Bewertungen dazu anschaut, sind die nie im Durchschnitt. Sondern entweder sind die auf, ja, der Film war total scheiße und ich hasse Alex Garland und der macht richtig schlechte Filme. Oder auf der anderen Seite so, ja, die sind geil, der macht richtig gute Filme. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, er macht Filme, da kann keiner neutral dazu stehen. Er polarisiert so sehr.
Ja, aber das ist vielleicht ein guter Punkt, dass er eben da keine klare Position bezieht und das würde ihn vielleicht dann auch wieder von Haneke unterscheiden. Ja. Wobei auch da, glaube ich, das Werk klüger ist als sein Autor, aber...
Sehr schön.
Ja. Das, aber dass eben sich da diese Diskurse öffnen und es würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen des Stammtischs sprengen, diese Fragen für uns zu beantworten. Aber es sind auf jeden Fall, man kann feststellen, es geht um die ethische Dimension von Kunst, also die ethische Dimension von Ästhetik. Es geht um die individuelle Verantwortung gegenüber einem Kollektiv, einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Genau, das sind so diese zwei großen Felder, die dieser Film verhandelt und da Impulse setzen kann.
Und das ist natürlich eine super geniale Entscheidung, das in dem Setting eines Bürgerkriegs in Amerika umzusetzen.
Total, ja. Also ich habe mich jetzt auch mit der Rezeption in den USA nicht mit auseinandergesetzt.
Ja.
Ich dachte erst, man sieht den Präsidenten gar nicht.
Oh ja, ganz am Anfang.
Man sieht ihn aber tatsächlich ganz am Anfang und dann am Schluss nochmal auf dem Boden liegen, bevor er dann erschossen wird.
Mhm.
Ja. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das explosives Potenzial in den USA hat.
Sieht er ein bisschen aus wie Trump?
Er sieht leider weder aus wie Trump, noch wie Biden, noch wie Obama. Oder Hillary Clinton, die gab es ja auch mal.
Ja, fast.
Also man kann da leider wenig konkret irgendwie ableiten.
Bush? Vielleicht noch?
Schwierig.
Okay.
Schwierig. Man verdient hätte... Nein, ich habe nichts gesagt.
Ronald Reagan hätte ich auch gern gesehen.
Gut, bevor es jetzt politisch wird, Timo.
Ja, ich schaue gerade, ob es was zur Rezeption in Amerika gibt. Also ich habe jetzt geschaut, finanziell ist der Film ein totaler Erfolg. Also der hat sogar, das ist der bisher erfolgreichste A24-Film am Eröffnungswochenende. Der hat sogar Hereditary getoppt. Und es gibt...
Wieso denn Hereditary?
Weil Hereditary auch ein A24-Film
ist. Ach so. Ich dachte jetzt...
Es geht ums Produktionsstudio.
Fix.
Oder? War das deren erfolgreichster davor?
Opening Weekend.
Okay.
Weiß ich nicht, ob es overall wahrscheinlich, weiß ich, kann ich nicht sagen. Aber Opening Weekend auf jeden Fall. Und auch in Amerika kommt der anscheinend sehr gut an sich. Es gibt tatsächlich auch Umfragen zur ideologischen Position des Zuschauerpublikums und auch spannend. Das ist sehr ausgeglichen zwischen konservativ und liberal. Wobei man, also ja.
So wie bei Bumble, eher rechts, eher links, neutral.
Aha, sehr schön, ja.
Nein, also Deadline Hollywood hat geschrieben, 22% Liberal, 19% Democrats, 6% Republicans, 6% Evangelical Christians, 5 konservativ und 11 wollten sich raushalten.
Hm. Also Nazis.
Also consider themselves moderate.
Moderate, mhm. Okay.
Ich bin jetzt auch moderater, ja. Politische Einstellung.
Radical Centrism.
Ja, also anscheinend overall ganz, kommt er ganz gut an. Kommt wahrscheinlich eh aus dem Grund, dass er sich halt politisch sehr raushält, natürlich.
Ja, aber allein die Tatsache, dass man den Präsidenten erschießt, ist das nicht so.
Ach, das so ein hat Ding. Amerika jetzt auch schon oft genug gesehen. Ich sage nur Designated Survivor.
Ja, aber kann man sagen, dass er, also ich meine, er hält sich wahrscheinlich aus diesem aktuellen Konflikt in den USA aus, aber das ist ja sowieso immer die Frage, ob dieser Kampf dort zwischen diesen zwei Parteien, die ja eigentlich dann doch verhältnismäßig ähnlich sind, ob es da überhaupt Sinn macht, sich darauf einzulassen.
Ja.
Und ob es nicht, ja, ob das nicht die weiseste, finde ich eigentlich sehr klug, weil er genau mit diesem Konflikt, schätze ich, die Leute anlockt. Aber dann einen ganz anderen Diskurs aufmacht, der vielleicht wesentlich wichtiger wäre zu klären.
Wobei, das, was mir noch einfällt, es ist schon auch ein bisschen eine Aufarbeitung vom Sturm aufs Kapitol.
Mhm.
Zumindest die Schlusssequenz dann.
Das stimmt, ja. Aber auch zu uneindeutig, um Richtig. Das irgendwie zu verurteilen oder Richtig. Irgendwas. Mhm.
Genau.
Aber ich muss sagen, ja, ich möchte jetzt nochmal revidieren, was ich gerade gesagt habe außerdem. Also es ist vielleicht der wichtige Konflikt. Es ist, ich habe den Film nicht gesehen, also ich rede eigentlich die ganze Zeit nur Scheiß. Aber
da machst du es ja wie Zizek. Also.
Mir fehlt noch, ja. Dafür ist meine Stimme nicht schön genug.
Ja, und, aber, die Farbe der Haare.
Die Farbe der Haare, aber die Frisur stimmt schon ein bisschen.
Ja, du hast schon dieses Verwahrloste.
Sehr schön. Danke, Jo. Das ist jedes Mal so schön, sich mit dir zu unterhalten. Da fühle ich mich immer so geborgen. Das ist toll.
Du weißt doch, wie es gemeint ist, Schatz.
Ich bin schon vergeben an Philipp von Gödelzer. Fass mich nicht an. So.
Aber jetzt kommt die Überleitung.
Oh. Okay. Du bist Zendaya.
Nein, aber verwahrlost ist auch Patrick Zweig.
Ah, Tatsache.
Ein Tennisspieler in Challengers. Gespielt von Josh O'Connor. Mhm. Also der Schwarzhaarige, nicht der Blonde.
Mhm. Der ist verwahrlost.
Der ist verwahrlost. Anders als ein Gegenüber.
Genau, Art Donaldson.
Mhm.
Wie der Clown.
Art der Clown.
Art der Clown.
Wir freuen uns auf Terrifier 3.
Oh ja.
Ist der dieses schon angekündigt?
Jahr. Ja, für dieses Jahr.
Oh.
Wahrscheinlich im Herbst.
So wie Scream 8 wieder mit Neve Campbell und Terrifier 3.
Nicht schlecht. Ja,
und Alien ein neuer.
Ja, das interessiert mich weniger.
Aber Alien Romulus.
Romulus.
Das ist das Einzige, was auf das ich schon richtig hyped bin, muss ich zugeben.
Nosferatu.
Oh.
Von Robert Eggers.
Oh, das wird toll. Darauf freue ich mich am meisten.
Weiß, du magst Robert Eggers nicht so?
Mal gucken. Ich bin nicht so der Robert Eggers-Fan. Ja,
verstehe ich.
Das muss man auch mal ausdiskutieren.
Mhm. Ja, ich meine, wir hatten schon mal eine Folge. Aber
es
wir
gibt
machen
viel Redebedarf.
Ja,
tatsächlich. Der erste hat mich auch enttäuscht.
Mit was? Mit Bo?
Ja.
Jo.
Jo.
Wer mich nicht enttäuscht hat, war Luca Guadagnino. Der hat jetzt vorletztes Jahr ja mit Bones and All schon einen fantastischen Film geliefert. Und jetzt wieder.
Die Jahre davor auch schon mit Suspiria.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Und Call Me by Your Name.
Ja, natürlich. Einer der großartigsten Liebesfilme aller Zeiten.
Ja, und Challengers ist auch ein geiler Film.
Ein fantastischer, würde ich sagen. Ich höre jetzt die ganze Zeit heute auf dem Weg hierher, habe ich, weil ja leider die Straßenbahn hier ums Eck kaputt gegangen ist, wieder den Challenger-Soundtrack,
weil
der Soundtrack so fantastisch ist, angemacht und bin hierher gelaufen.
Ich war am Dienstag im Kino, ich habe ihn am Dienstag gesehen, wir nehmen jetzt am Freitag auf und der Soundtrack läuft die ganze Zeit auf und ab von mir. Also der ballert richtig.
Der ist fantastisch.
Der Soundtrack ist von Trent Reznor und Atticus Ross. Die haben auch schon den Soundtrack für Bones and All gemacht.
Ach so.
Ja. Also die sind schon normale Filmmusiker. Hm. Das muss man vielleicht klarstellen, weil der Soundtrack tatsächlich nicht klassisch, nicht per se klassisch ist, sondern so auf 90s Techno macht.
Na.
Aber das ist richtig geil, das funktioniert. Mhm. Aber worum geht's denn? Wer hat heute noch nicht?
Du hast Jonas. Noch ich habe noch nicht.
Jonas darf.
Okay. Also, ich hätte noch einen Hot Take to Challengers. Und zwar ist es gut, dass Timothée Chalamet nicht mitspielt.
Ja, stimmt. Dann kommt nämlich Dune 3 früher raus.
Nein, eher in die Richtung. Ich hätte eher in die Richtung argumentiert, dass ein großer Vorteil von Challengers ja ist diese Unentscheidbarkeit. So, wir haben da diese zwei Rivalen, deren Sympathie hin und her schwingt.
Und wenn Timothée Chalamet einer von ihnen gewesen wäre, dann wäre es sofort vorbei gewesen,
meinst du?
Wieso?
Ja, weil dann alle Sympathie bei ihm wäre.
Ach, findest du?
Auch bei Paul jetzt noch nach Dune 2. Rootest du noch für ihn?
Ja, der heilige Krieg. Muad'Dib.
Ja, man muss doch zwischen Rolle und Figur unterscheiden. Zwischen Schauspieler und Rolle.
Aber du weißt ja nicht, wie er dann die Rolle vielleicht umgesetzt hätte. Vielleicht wäre er doch gar nicht so charmant gewesen.
Mm. Ja, nein, also ich finde auch, aber er ist schon sehr wandelbar. Also auch bei Don't Look Up hat er auch wieder einen ganz anderen Style, finde ich, da.
Oder bei Lady Bird habe ich jetzt erst letztens gesehen.
Ja, okay, war ja auch nur ein Hot Take.
Okay, stimmt.
Hat gut funktioniert.
Nein, ich habe auch versucht, darüber so ein bisschen die Handlungen aufzumachen. Es gibt diese Dreiecksbeziehung, diese Ménage à trois, zwischen Zendaya und den besagten Herren. Zendaya ist die Tennis-Ikone der Schule.
Tashi Duncan heißt sie.
Das hast du gerade so schön gesagt. Ich habe mich gerade kurz gefragt, was für ein Fluch willst du jetzt auf uns beschwören?
Der Executive Producer heißt übrigens Takashi Idaho.
Nein, wirklich?
Nein, das ist jetzt gerade ein ganz weirder Shitpost.
So schön gewesen. Aber Amy Pascal hat schon wieder Executive produced. Und Zendaya hat auch Executive produced.
Ja.
Ah, okay. Oder hat sie nur produced?
Weil sie hat auf jeden Fall irgendwas mit produced.
Sie hat produziert.
Mm. Sich selbst hat sie produziert.
Ach, richtig.
Und es hat funktioniert gegenüber den beiden Herren, deren Herz für Tennis und für Zendaya schlägt. Mhm. Für Tashi. Sie selber ist...
sie schlägt nur Tennisschläger?
Hä? Was?
Sie schlägt nur Tennisschläger.
Ah, sehe.
Ja, und sie selber ist sehr von sich selbst überzeugt und führt mit den beiden ebenso abwechselnd, wie es gerade passt, eine Beziehung.
Ja, genau.
Und ist einerseits Schiedsrichter und Tennisball. Also so eine Art sich selbst ermächtigender Tennisball.
Just a girl boss building her empire.
Ja, oder einen Harem.
Oder just a girl was building her Harem. Das ist eigentlich schön.
Woher kenne ich den Satz? Ist das so eine Letterboxd-Review?
Das ist einfach, nein, das ist Allgemeinbildung.
Also.
Dieser Satz.
Aber Letterboxd-Reviews gibt es auch ganz lustige.
Wollen wir die nächsten 30 Minuten welche vorlesen und Kita?
Nein, aber also dieser Film ist sensationell, um den Fokus mal wieder reinzubringen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen eskaliert.
Insofern, als dass wir hier eben, dieser Film ist ein Tennisspiel, ja? Die Dramaturgie folgt dem Tennisspiel, es wird hin und her zwischen Sympathien, wir springen in der Zeit, wir springen über das Tennisnetz der Gegenwart.
Wir werden hin und her sinnbildlich herumgeschlagen im Finale.
Wir werden durch die Gegend so geschlagen, schön. Die Kamera wird zum Tennisball. Wenn der Tennisball beim Aufschlag so nah an der Kamera vorbeifliegt, dann braucht man kein 3D, um im Sessel zusammenzuzucken.
Oh ja. Ja. Jeder hat schon mal die dummen Insta-Videos gesehen, wo irgendwie so Baseball Videos, wo so einer ausholt und dann fliegt der Baseballball richtig aufs Handy zu. Jeder schon zusammengezuckt. Und das macht er da auch. Zweimal. Und das hat sich
irgendwie es gibt zwei Szenen. Es passiert öfter, aber es gibt zwei Szenen, in denen es passiert. Also das ist ein ein Tennisfilm. Ich habe überhaupt nichts mit Tennis am Hut.
Nein, es ist ein Tennisfilm.
Aber es geht um so viel mehr und es geht nicht um Liebe eigentlich.
Es geht um Verlangen.
Es geht um Verlangen, ja.
Okay, ja, okay.
Und während die beiden Jungs eben rivalisierend sich Zendaya nähern und sie dann zu dem einen hintendiert, wird es später sich wandeln. Die werden sich streiten, sie wird den anderen heiraten.
Und sie spielen sich ja alle gegeneinander aus.
Sie spielen sich alle gegeneinander aus und wo am Anfang noch Freundschaft und Sympathie und vielleicht dieser Jugendtraum aus Call Me By Your Name noch mit anklingt, ist irgendwann nur noch Kälte, Leere und zwecklose Verbissenheit.
Vielleicht kommt so ich finde nicht das richtige Wort dafür, aber so dieses das, was du vielleicht auch beschreiben möchtest, das, was überbleibt, ist diese kompetitive Druck, dieses da geht es nicht mehr um das Miteinander, zwischeneinander, sondern da geht es nur noch um Gewinnen.
Ja.
Und zwar nicht als nur das Tennisspiel, sondern die anderen als Menschen in der Beziehung. Es geht nur noch um
Begehren aufzubauen und Begehren zu befriedigen. Auch wieder sehr spannend, weil ich finde, dass der Film ja da auch wieder sich auch total es ist ja diese totale kapitalistische Mentalität, wo wir Bedürfnisse erzeugen, von ob es jetzt irgendwie Produkte sind oder andere, ja meistens Produkte.
Das muss ich kurz reinwerfen, da macht er, da
ja, super.
Und er erzeugt er ja auch sehr viel
ja.
Lust auf Produkte, weil also so viel blatantly Product Placements in einem Film habe ich noch nie erlebt.
Aber es stört überhaupt nicht. Also ich finde, wenn ein Film das machen darf, dann Challengers.
Ja, aber genau das.
Aber bei der Cola-Flaschen-Einstellung war es dann zu viel.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber naja, wir trinken ja seit
Schmitty.
Nein, seit Madame Web nur noch den Marktbegleiter.
Stimmt, den Marktbegleiter. Sehr gut. Aber,
im Sinne Prost.
Prost. Das ist aber nicht der Marktbegleiter.
Nein.
Das ist nicht der Marktbegleiter, das ist Leitungswasser.
Ach so. Sauer. So, ja. jetzt bin ich irritiert, wo bin
Produktion.
Ich gewesen?
Werbung.
Ja, genau, Werbung. Eben diese kapitalistische Logik des Begehreneröffnens und Begehren erzeugen, die eigentlich gar nicht da sind, um diese dann unbedingt schließen zu wollen. Und genau das machen ja diese drei Charaktere, die alle drei aussehen wie Gestalten aus Werbungen, die quasi gegeneinander versuchen, die Begierde des anderen für sich zu erzeugen und ihre eigenen Begierden damit zu beenden, ist das falsche Wort, befriedigen. So.
Das passt ja auch zu Guadagnino sehr gut. Und ich habe jetzt für den Podcast auch ein bisschen manchmal den Typen reingelesen, so halt ein bisschen auf Wikipedia, viel mehr eigentlich nicht, aber weil ich mich auch schon gefragt habe, wo kommt der Dude her? Der hat Call Me By Your Name gemacht und seitdem liefert der geile Filme an. Wenn man sich aber seine Filmografie anschaut, hat der ja schon urviel gemacht.
Ja,
der hat
Whiplash? Nein, nicht Whiplash. A Biggest Splash.
Was?
A Biggest Splash, glaube ich, heißt der.
Ja, irgendwie.
Ist ja auch ein totales Meisterwerk mit.
Na, wahnsinnig viele Filme hat der gemacht, wenn man da schaut. Es sind auch extrem viele Kurzfilme dabei.
Ja, es war A Biggest Splash, okay.
Ja. Und er kommt ja eigentlich aus der Werbung. Aber so für so.
Michael Bay! Sehr schön.
Aber aus
der italienischen Werbung.
Italienischen Exklusiv High Society Branche. Also diese ganzen Armani, nicht Swarovski, aber so ähnlich irgendwie fettes Schmuckgeschäft hat er irgendwie auch einige Werbung gemacht.
Versace.
Für die Mode hat er extrem viel natürlich auch gemacht, aber eben auch so High Society Dinger. Und das fügt sich dann auch von der Ästhetik her sehr gut in Challengers ein, weil er fühlt sich auch neben den Product Placements, neben dem, was du jetzt gesagt hast, sieht ja auch teilweise wirklich aus wie so ein Werbefilm. Wenn die da diese eine Szene, wo Zendaya und der schwarzhaarige Tennisspieler da in dieser Gasse reden, wo er sagt, so, ich habe ein Angebot an dich, du wirst sicher sauer sein, coach mich. Mhm. Da geht sie ja dann weg, wie als würde sie jetzt auf America's Next Topmodel da den Laufsteg entlang laufen.
Ja, und diese Überstilisierung ist ja im Finale auch die Szene, wenn sie sich dann nachts in diesem Sturm treffen, wo die ganze Zeit Müll durch die Stadt weht und sie dann in diesem diesem roten Rücklicht des Autos sich begegnen. Die ganze Schlussszene ist ja derartig überstilisiert in jeder Hinsicht. Die Kamera kommt von schräg unten, halbnah an die Leute herangefahren. Diese Musik schwillt an, die ja dann auch über Dialogen lastet. Ganz häufig ruhige Szenen und sie sagt irgendwie, I gotta take a piss. Und diese Musik setzt ein oder so.
es ist totale Parfümwerbung, hatte ich den Vibe da, muss ich sagen.
Ja, oder so ein Videospiel irgendwie, so ein Anime, so dieser Bossfight irgendwie, so Matrix 3, das Finale zwischen Hugo Weaving und Keanu Reeves.
Ich finde, diese Techno-Mucke hat auch eben so diese Laufsteg-Ästhetik, weil man kennt das von diesen Events, irgendwie so von Videos auch manchmal, oder weiß ich nicht, dass die ja auch so diese...
Ja, weil es so eine richtige Marschmusik ist.
Ja, genau, dieses Treibende.
Marschmusik ist das falsche Wort, aber...
Dieses Treibende,
ja. Und was ich so toll finde mit Hinblick, weil du mir das vorgesagt hast, dass Guadagnino The Shards verfilmen will von Bret Easton Ellis.
Mhm. Wow!
Ich bin da so derartig gehypt drauf, weil das für mich perfekt auf den Punkt bringt, was ich an diesem Regisseur so toll finde, weil er es eben schafft, so sehr ich American Psycho liebe und vielleicht andere Filme, die sehr mit Oberfläche, Glamour und dieser Kälte arbeiten werden. Ich habe gerade schon eine Anspielung gemacht, die jemand verstanden hat. Nein.
Dazu kommt auch mal eine Folge, aber ja, das wird keiner von euch noch kennen. Oder, oh ja, wahrscheinlich
unserem Publikum die meisten,
schon. Ja. Seien wir mal realistisch.
Das ist bitter.
Also Filme, die auch mit dieser Kälte und Oberflächlichkeit arbeiten, wären zum Beispiel Showgirls von Verhoeven, wären Neon Demon von Reffen.
Oh ja.
Und natürlich auch in gewisser Weise American Psycho, eher das Buch jetzt als der Film. Der Film weicht es dann wieder so ein bisschen auf. Und The Shards wäre für mich so eben auch diese Kälte, die Challengers hat, aber gleichzeitig irgendwo dieser unterdrückte Verzweiflungsschrei, dieses Bedürfnis, Grundbedürfnisse werden da berührt, werden da verhandelt. Und ich finde, das ist auch das Großartige an Challengers, dass er so auf ganz vielen Ebenen resoniert mit so grundlegenden Fragen, die man hat, mit grundlegenden Beschäftigungen, was Liebe angeht, was Freundschaft angeht, Vergänglichkeit, Sehnsucht, Idealisierung etc. Und trotz dieser Oberflächlichkeit auf der einen Seite schwingen diese Themen alle mit. Und das finde ich ist das Großartige an Guadagnino. Und deswegen, wenn jemand The Shards großartig verfilmen kann, dann wäre das auf jeden Fall Guadagnino.
Werden wir sehen wahrscheinlich.
Also ich rekurriere gerade auch, ich gucke dich gerade so ein bisschen an, weil du gesagt hast, dass du bei Challengers auch so grundlegend irgendwie...
Ich habe The Shards leider noch nicht zu Ende gelesen, ich bin leider erst auf Seite 50 circa, aber ich sehe absolut, was du meinst mit dieser Ästhetik, auch dieses ganze Setting um diese junge, reiche Gesellschaft, die eben total in diesem Werbewesen ist, in diesem Konsumwesen, das eigentlich wirklich nur die glänzende Oberfläche bearbeitet ist das falsche Wort. Aber ich sehe, was du meinst und ich stimme dir zu. Ja.
Das sieht man in Challengers vielleicht nochmal gerade am Charakter von Zendaya.
Ja.
Weil sie ja besonders... Also den zwei Jungs geht es ja fast noch mehr um die Beziehungen. Und Zendaya ist ja, sieht in den Beziehungen eigentlich nur was Positives, wenn es um ihr sexuelles Begehren geht. Oder...
um ihr Ideelles. Also es ist ja auch eine krasse Diskrepanz zwischen, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber wurde oft gesagt, dass die Tennis, die Tennisspielszenen sinnlicher und exzessiver sind als die Sexszenen. Also ja, die eigentliche Sinnlichkeit. Hinaus,
nämlich, dass es ihr
ums Spiel geht.
Ums Spiel geht.
Ja.
Sie ist nur an den Leuten interessiert, wenn sie gewinnen, wenn sie gutes Tennis spielen. Und das ist ja auch das, wo Das ist ja so, also impliziert auch das, warum sie genau zu dem Turnier dann geht. Sie will die zwei gegeneinander ausspielen, um endlich wieder gutes Tennis zu sehen.
Ja.
Das liegt ja dann der Film nahe im Ende.
Deshalb bin ich mir jetzt, umso länger ich drüber nachdenke, gar nicht mehr sicher über diese Aussage. Weil es dann über diese reine Oberfläche in The Shards, weil ich glaube, es ist dann in American Psycho und The Shards dann doch etwas, ein bisschen was anderes. Weil hier ist es dann doch wieder eine Obsession mit einer Sache und nicht nur mit der Oberfläche. Mit einem Sport.
Ja, genau. Und in The Shards gibt es diese Obsession vielleicht mit dem Serienkiller dann, mit dem Trawler.
Dem bin ich noch nicht begegnet.
Es ist die Frage, ob du es je wirst.
Auf alle Fälle. Ach so, oh du, jetzt ist die Frage, ob wir den Spoiler-Talk machen.
Nein.
Das hat ja auch sonst niemand gelesen, Jonas.
Ja, Timo, ja, du hast es auch zu Hause
rumstehen. Ja, ich hab's auch zu Hause rumliegen.
Sehr gut.
Ja, es ist ein gutes Buch.
Es ist ein gutes Buch.
Ich lese gerade die Zerlegung von Nico Semsrott zum Europaparlament.
Ah, schön.
Auch ist auch cool. Ganz lustig.
Naja.
Entschuldigung. Mit Hinblick auf die Zeit.
Ja, ich finde, ich habe auch Kritikpunkte an dem Film. Ja. Ich finde ihn nicht nur rundum genial. Ich fand es zum Beispiel wahnsinnig schwierig, in den Film reinzukommen. Also der steigt ja durch dieses verschachtelte Erzählen, steigt er ja ganz am Ende eigentlich bei dem Match ein, bei dem Turnier. Und dann hat man schon die erste halbe Stunde so ganz intensive Einstellungen öfter, die so irgendwas mittragen wollen, so auf sehr bedeutsam machen wollen. Und das erschließt sich einem noch nicht, weil man noch nicht mal versteht, was überhaupt abgeht mit den Personen, was da los ist. Und das hat mich dann fast verloren, weil das doch relativ lang dauert, bis man checkt, wie diese Beziehung zwischen denen abläuft, was da genau ist, dass die sich überhaupt kennen und so. Da braucht er mir fast zu lang, um dieses Thema zu etablieren. Aber er reißt sich dann noch so zusammen, dass er halt mich dann doch noch kriegt. Aber dieser Einstieg ist langsam.
Vielleicht ist es aber was sich bei der Zweitsichtung dann verändert.
Ganz
also ich glaube, dass man bei Guadagnino halt auch immer diese Erwartungshaltung hat. Ein Problem, einen Film, den wir hier gar nicht besprochen hatten, All of Us Strangers mit Paul Mescal und Andrew Scott, bei dem auch, glaube ich, viele dann mit der Erwartung reingegangen sind, den neuen Call Me By Your Name zu sehen und dann was ganz anderes gekriegt haben.
Ich wollte nochmal Aftersun haben.
Ja, oder Aftersun, meinetwegen. Aber auf jeden Fall ganz andere Filme und dass man jetzt, wenn man den Namen Guadagnino noch hat und Zendaya dabei hat und so weiter und dann diesen Trailer sieht mit dieser Szene, wo sie zu dritt in diesem Hotelzimmer sind, dann denkt man sich, ui, da könnte sich auch sowas anbahnen und dann ist dieser Film aber natürlich ganz anders als Call Me By Your Name und dass man dann deswegen mit dieser Erwartungshaltung, also alle wollen irgendwie nochmal Call Me By Your Name haben, alle wollen irgendwie diese Dreiecksbeziehung sehen und dann braucht der Film aber so lang, um überhaupt diese Verhältnisse klar zu machen und das sind, glaube ich, drei Aspekte, die diese erste halbe Stunde bei der Erstsichtung so langsam machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei der Zweitsichtung sich relativ schnell nivellieren würde, diese
Kritik. Ja, das ganz sicher. Aber, also ich habe zum Beispiel Call Me By Your Name ist der einzige von den neueren von ihm, die ich nicht gesehen habe.
Ach so.
Ja, also
mit der Erwartung hast du gesehen.
Ja, mit der Erwartung bin ich gar nicht reingegangen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber, ja klar, der Trailer legt ja irgendwie auch schon nahe, dass da irgendwie diese Dreiecksbeziehung ist. Aber es ist so, ja, ich finde ihn am Anfang einfach auch noch nicht gripping. Also zum Beispiel, weil wir vorher bei Evil Does Not Exist waren, der steigt ja auch wahnsinnig langsam ein. Aber der hat was Faszinierendes, der fesselt mich von Anfang an. Da war es so, okay, das Fesselnde ist da irgendwie das Match ganz am Anfang und dann diese geile Musik, die irgendwie reinballert und da kommt richtig Tempo rein. Und dann springt er zurück, dann kommt da dieser Tennisspieler, dann kommen die da zu dem Match und du hast keine Ahnung, was da ist mit den Charakteren irgendwie und du weißt, da ist irgendwas, aber der Film gibt dir auch nichts, woran du nagen kannst noch. Da ist, finde ich, noch nicht genug, wo es schon zum Forschen gibt, sozusagen.
Habe ich nicht so erfunden, aber kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Also mich hat er da fast verloren, muss ich echt sagen.
Ich muss sagen, ja.
Aber er hat mich dann gekriegt, also es ist ein guter Film, keine Frage.
Ich hatte auch diesen Gedanken und je länger du das jetzt gerade ausgeführt hast, habe ich auch Lust, den mir nochmal anzugucken. Also vielleicht nächste Woche nochmal und dann...
Ja. Auch im Hinblick auf diese erste Hälfte nämlich, weil die, glaube ich, wirklich sich ganz anders anfühlt, wenn du da einsteigst, schon mit dem Vorwissen, was da abgeht zwischen denen und was dieses Match eigentlich ist.
Mich lässt jetzt auch die Frage einfach nicht los von vorhin, was dieser Film eigentlich möchte, muss ich zugeben. Und ich finde
einfach... Das weiß ich auch nicht. Ja.
Und das Einzige, was mir jetzt irgendwie einfällt, was ich spannend finde, ist diese Gleichstellung der Liebe mit dem Wettkampf eigentlich. Eigentlich eine sehr gewalttätige Form der Lustbefriedigung.
Aber Lustbefriedigung und Liebe ist ein Unterschied. Also siehst du Liebe in diesem Film?
Ich sehe auch Liebe in diesem Film.
Ja,
ich
aber eher zwischen den Zweien. Das ist ja gar nicht erforscht. Oder wenig.
Das stimmt, ja. Das Finale ist ja auch spannend, dass sie sich am Ende in die Arme fallen.
Das sehe ich die Freundschaft wieder geheilt? Haben sie wieder zueinander gefunden?
Nein.
Was ist denn das?
Nein. Das ist nichts geheilt. Das ist
das ist der Duma-Talk, der jetzt kommt.
Ja, das okay, da, Jonas sieht wieder nur das Negative. Ja.
Nein, es ist ein kurzer Moment einer Möglichkeit. Aber warum fallen sie sich in die Arme? Weil der eine sonst auf den anderen drauffallen würde. Also das ist ja
Physik. Wieso? Er könnte ja ausweichen auch.
Ja.
Er könnte ihn ja auch fallen lassen.
Eben.
Er hätte ja auch jedes Recht dazu, ihn fallen zu lassen.
Es ist ein kurzer Moment der Hoffnung, aber sie sind ja beide schon davor eigentlich an dem Punkt, wo angedeutet wird, dass sie beide das Spiel durchschauen. Mhm. So, es ist ja, wo sie dann stehen bleiben und beide eine Zeitwarnung kriegen und dann zu Zendaya rüberschauen und dann sich fast eigentlich weigern, dieses Spiel weiterzumachen.
Ja.
Und ja. Zendaya brüllt dann am Schluss und so weiter. Und es gibt diese zwei kurzen Momente. Es gibt dieses Auffangen. Es gibt dieses Zögern und diesen Gedanken, das Spiel zu beenden. Aber es ist nichts gelöst am Ende von Challengers. Zendaya brüllt streng dich verfickt nochmal an und dann kommt der Abspann.
Ja, aber das ist ja einfach nur der Verweis auf ihre Emotionen. Das war ja endlich wieder das gute Tennis, das sie haben wollte. Mhm. Das ist ja das Schreien, was sie bei ihrem eigenen Match auch macht, wo er dann noch sagt, so, hey, warum so. Was da los? So.
Ja, aber es ist nichts gelöst.
Das ist genau das, oder?
Es ist nichts
gelöst. In das Tennis
verliebt. Zendaya hat endlich wieder ihr Tennis gekriegt.
Aber sie ist nicht in das Tennis verliebt, sie ist besessen.
Ja.
Sie ist besessen. Das ist jetzt immer mein altes Nitpicking. Was ist der Unterschied zwischen Obsession und Liebe?
Wo ist die Grenze?
Wo ist die Grenze? Wahrscheinlich, man könnte jetzt sagen, dann, wenn es ungesund wird.
Aber ja, man könnte vielleicht unterscheiden, jetzt in Bezug auf dich und Herrn von Gönitzer.
Ja.
Du willst ihn, aber du brauchst ihn nicht.
Das ist Liebe.
Das ist okay. Der Unterschied zwischen Liebe und Obsession vielleicht.
Ja.
Zendaya braucht das Tennis.
Zendaya braucht das Tennis.
Ja. Also Tashi.
Oder so. Ja. Wir reden jetzt immer von der Figur, logischerweise.
Wobei ich finde es auch cool,
von Zendaya verklagt zu werden jetzt.
Das ist ganz, ganz was anderes. Wir machen jetzt Boulevard-Talk. Habt ihr mitgekommen, dass es Gerüchte gibt, dass die zwei verlobt sind?
Zendaya und
Tom Holland.
Ich dachte, das wäre mal so Marvel-Bullshit, dass sie das nur inszeniert haben, dass sie so ein bisschen Küsschen gemacht haben, weil dann
sind alle zusammen sind die wirklich.
Was?
Ja, so wann denn? Eh schon lang.
Aber wenn es darum gehen würde, dann sollten ja Timothy und sie, oder?
Na, er ist ja mit der,
Kylie Jenner.
Ja.
Wirklich? Das weiß ich auch nicht.
Ja.
Mein Gott.
Ja. Die Frage ist ja, wird
sie dann von
Zendaya Holland oder wird Tom Holland einfach nur Tom?
Das finde ich schön, Tom.
Tom und Zendaya. Schön. Die neue Cartoon-Spin-Off-Serie.
Zu?
Tom und Jerry.
Okay.
Also Jerry ist Zendaya.
Schön.
Jerry ist Zendaya.
Warum ist nicht Tom Jerry und Zendaya Tom?
Ich will mich da nicht festlegen. Mit dem Tennisschläger.
Ja, das auch noch. Ich glaube, das ist so die größte Triggerwarnung für alle Tennis-Fans. Ich war mit einer Freundin, die sehr gerne Tennis spielt, die sehr Tennis-Enthusiastin ist und die hat jedes Mal fast aufgeschrien, wenn dann so ein Racket zerstört wurde.
Aber ich war mit jemandem drin, der Tennis spielt und der hat gemeint, es ist eine sehr adäquate und würdige Darstellung.
Ja, ist es auch, aber es tut halt weh. Das ist so wie wenn eine Gitarre zerschlagen wird.
Wie viel kostet denn so ein Ding?
Genug. Also diese High-End-Dinger kosten genug. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber...
Mehr als 5er.
Kann ich mir schon vorstellen.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich meine, nach oben hin ist ja fast immer alles offen.
Das stimmt natürlich. Du
kannst ja auch einen Staubsauger um 2200
Euro kaufen. Ich habe eine Idee für eine Performance. Mit einem teuren Tennisschläger eine Stradivari zerschlagen.
Oh. Sehr schön.
Aber kommen wir zum Ende mit Hinblick auf meine terminliche Situation.
Das ist ja auch gut. Ciao.
Fazit, ja, empfehlenswert. Höchst empfehlenswert. Und das wäre noch mein Punkt. Viele Leute werden von diesem Film, glaube ich, angezogen sein, weil sie sich denken, Zendaya, Hottest Women Alive, Dreiecksbeziehung, Ménage à Trois und ja, Tennis, Love Story irgendwie. Und das sind so Punkte, die ein Mainstream-Publikum ins Kino ziehen könnte. Und dann werden die konfrontiert mit einer ganzen Bandbreite an formal-ästhetischen Innovationen und Spielereien. Und insofern trägt der Film einen nicht zu verachtenden pädagogischen Wert.
Ja. Also dieses letzte Match, das hat einen Oscar verdient. Von Eindrücken.
Mein Gott, nochmal ganz kurz, wirklich mein liebster Shot des ganzen Films ist eben, wenn die Kamera, ich weiß nicht, ob sie das mit der Glasplatte gemacht haben.
Aber von unten?
Genau, von unten. Das ist so von fantastisch. Unten also,
wenn man und dieser Longshot, wo die Kamera der Tennisball ist und dann geht sie rauf aufs Feld. Das ist ja eine Motion, dass wir dann doch wieder den Ball verlassen und plötzlich von oben auf den Tennisplatz draufschauen. Hm. Ah, geil einfach.
Ja, drei gute Filme.
Drei gute Filme, drei gute Gründe, mal wieder ins Kino zu gehen.
Hm. Drei Herren in einem Raum. Ja. Das ist die siebte Kunst.
Kann man gut Podcast machen.
Das ist die dritte Kunst. Was ist die dritte?
Ich weiß es nicht.
Überhaupt eine Ordnung? Eigentlich nicht.
Nein, es gibt eine Ordnung, ja.
Schon.
Also die sechste ist, glaube ich, Fotografie. Und die achte ist, glaube ich, Comic.
Comic.
Aha. Ja.
Graphic Novel.
Oh, wow. Okay.
Ja.
Die neunte ist...
Podcast.
Podcast. Danke, jetzt hast du mich gerettet.
Die neunte Kunst präsentiert die siebte Kunst.
Sehr schön.
Oder so.
Okay.
Das ist unser Motto. In diesem Sinne.
Guadagnino macht auch Lord of Flies, by the way.
Oh, der macht viel und ich, es ist für mich tatsächlich eine große Hoffnung.
Ja, und einen Film mit wie heißt er denn jetzt nochmal? Daniel Craig, der heißt dann Queer, der Film.
Interessant.
Das ist interessant.
Schon in der Post-Production.
Weil er wurde gefragt, ob ein, weil er ja regelmäßig für seine Filme auch so Queer Awards und sowas bekommt.
Wer ist er?
Guadagnino.
Okay.
Er. Gehe ich jetzt davon aus.
Ja.
Und er wurde gefragt, ob Bones and All ein queerer Film ist, weil es um Kannibalismus geht.
Das ist eine interessante Frage, muss man sagen.
Wow. Und er hat gesagt, es ist ihm scheißegal.
Okay. Interessant.
Also.
Naja, ich meine, als ob es eine Metapher ist, I guess, war ja die Frage gewesen.
Wofür?
Für
Queerness,
ja. Für etwas, was gesellschaftlich Offenheit. Nicht anerkannt ist. Ja,
darüber kann man sprechen, genau.
Ja, ich habe den Film auch nicht gesehen, leider.
Also. Musste aber.
Ja, wir müssen mal eine Folge Typen machen.
Wir machen Guadagnino
unbedingt,
Special mal.
Bitte. Aber davor Planet der Affen, bitte.
Ja, mal gucken. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön.
Ja. Danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Ja, bitteschön.
Ja.
Danke, bitte. Dass du gekommen bist.
Ja, gerne.
Nachher noch die Bezahlung.
Ja.
Und damit?
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.